Ja, vielen Dank für die Einladung und das bis jetzt sehr nette Zusammensein. Schön, dass ihr alle da seid. Viele Leute. Ich hoffe, uns bleibt noch ein bisschen Luft in dem Raum. Müssen wir mal gucken. Okay, vielleicht sage ich noch drei Worte zu mir. Ich habe mich angefangen mit Utopie und Transformation zu beschäftigen, weil ich als linke Person aktiv war und schon davor in so ökologischen Bewegungen und mir immer eine Perspektive gefehlt hat, die anders gelautet hat als, ja, dann machen wir irgendwann Revolution und dann wird alles gut. Und in diesem Bereich habe ich mich dann immer mehr mit tatsächlichen Projekten auseinandergesetzt, die versuchen das schon mehr zu leben oder sowas wie Commons. Aber das hat dann auch immer nicht so gereicht, sondern die machen da nette Sachen. Aber die Frage ist, zu was kann das führen? Und da habe ich ich bin jetzt im Moment vor allem aktiv im Commons-Institut, wo auch Silke Helfrich aktiv ist. Und blogge selber auf keimform.de. Und das Buch, das sage ich gleich am Anfang, dann haben wir es nämlich hinter uns, das ist komplett online verfügbar. Also ihr könnt es nachher bei mir käuflich erwerben, aber ich gewinne dadurch nichts, sondern ihr habt dann eine papierene Ausgabe davon. Ich gebe es auch solidarisch her. Also ihr könnt mir so viel geben, wie ihr wollt oder wie viel ihr habt. Und dann gucken wir, dass das zusammenkommt. Okay. Cool. Ich habe euch heute für den Vortrag vier Teile mitgebracht. Zuerst geht es um die Fragestellung, wie sprechen wir über Utopie? Wie kann über Utopie gesprochen werden? Hört ihr mich alle da hinten? Ich weiß nicht, wie genau die Akustik, ja? Also muss ich nicht noch lauter? Sehr gut. Also ein erster Teil zur Utopietheorie, wie sprechen wir über Utopie? Der zweite Teil, was wäre eigentlich das Ziel einer Utopie? Was wäre das Ziel einer Gesellschaft, in der wir gerne leben möchten? In einem dritten Teil werde ich dann diese Utopie weiterentwickeln anhand von verschiedenen Linien. Und in einem vierten Teil will ich dann noch etwas auf Transformation zu sprechen bekommen. Gut, ich fange direkt an. Wenn wir uns mit der modernen Rechtfertigung für das System, in dem wir leben, auseinandersetzen, treffen wir immer weniger so Aussagen wie, der Kapitalismus wird uns alle reich machen oder wir werden dort alle glücklich leben können, sondern es ist vielmehr zusammengeschrumpft auf die simple Aussage, der Kapitalismus ist die beste Gesellschaft, zu der Menschen fähig sind. Und gegen diese Utopielosigkeit, diese Alternativlosigkeit, verlangt das, glaube ich, von uns alternativen Menschen eine andere Antwort. Ich habe das immer wieder in Erfahrung mit Menschen gemacht, wo ich irgendwie geredet habe, was heute so schlecht läuft, und die meinten, ja, das ist total schlimm und das ist total schlecht. Ja, das stimme ich dir total zu, ja, aber was sonst? Und auf dem was sonst habe ich als guter Linker immer geantwortet oder als alternative Person, ja, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und ich habe mir das selber nicht immer geglaubt und die Leute haben mir das auch nicht immer geglaubt. Und darum glaube ich, dass es entscheidend ist, dass wir über solche Fragen nachdenken, über die Fragen von Utopie, weil die auch noch einen ganz anderen Blick auf die Frage von Veränderung, von dem Weg dorthin werfen. Wenn man fragt, mit was beschäftigen sich emanzipatorische Bewegungen heute, dann kann man sagen, sie beschäftigen sich sicher damit, was ist falsch? Kritik an dem Bestehenden. Was sollen wir jetzt tun? Praxis. Und zwei Fragen, nämlich, wo wollen wir überhaupt hin? Utopie. Und wie kommen wir dorthin? Transformation. Sind beide Fragen, die ich in meiner politischen Praxis ganz selten offiziell zum Thema gemacht habe oder die nicht thematisiert wurden. Die wurden betrunken dann am Kneipentisch, irgendwann am Abend thematisiert und das ist auch total cool, aber ich glaube, wir müssen mehr als nur in der Kneipe darüber reden. Auch wenn diese Kneipe natürlich sehr dazu einlädt. Es ist nämlich auch insofern entscheidend, als dass, wenn wir wieder eine Perspektive haben, wie wir aus dem rauskommen, wo wir heute sind, in eine wirklich anderes, dann, dass das auch das modifizieren wird, was wir heute tun und uns dann auch immer eine andere Perspektive geben kann. Okay, dazu habe ich schon ein bisschen was gesagt. Wie über Utopie sprechen? Ich würde sagen, es gibt zwei große Arten und Weisen, wie innerhalb der emanzipatorischen Bewegung über Utopie gesprochen wird. Und das eine war die Utopie als Wunschtraum. Da wird genau beschrieben, wie die Utopie sein könnte, wie wir da arbeiten werden, wie wir da Kinder erziehen werden, wie wir da gemeinsam wohnen werden. Da gibt's eine ganze Bandbreite von Literatur, die fängt bei den FrühsozialistInnen irgendwie an, Robert Owen oder sowas, wäre das New Harmony in den USA, das er dann als Kommune versucht hat aufzubauen. Und so modernere Sachen wie Ursula Le Guin, Planet der Habenichtse oder Cory Doctorow hat gerade wieder neue, sehr utopischen Roman geschrieben und da wird einfach ausgepinselt. Und das andere, die andere Position gegenüber Utopie ist die Utopie des Bilderverbots. Sie verbietet, jegliches Bild über das Zukünftige zu machen, und zwar aus mehreren Gründen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Utopie hat in unserem Alltags Sprachgebrauch eine wichtige Verknüpfung, und zwar das ist die Verknüpfung mit Wunschtraum. Es ist doch utopisch. Das, was du willst, ist doch utopisch. Und utopisch bedeutet damit immer etwas, was wünschenswert ist, aber eigentlich etwas, was unmöglich ist. So, also Utopie ist verwandt mit Hoffnung, mit Unerreichbarkeit, mit Fantasie und hat somit immer ein willkürliches Moment. Es hört sich fantastisch an, wenn Leute beschreiben, dass ich eine Gesellschaft ohne Herrschaft will. Und darin ist etwas Positives, es überschreitet das, was ist. Es macht Räume auf von einer anderen Möglichkeit, über das, was ist, nachzudenken und öffnet andere Perspektiven, aber gleichzeitig auch etwas zutiefst Negatives, denn es bleibt immer nur etwas Behauptetes. So. Das ist die Position der Auspinselei, die Dinge behauptet. Und Bilderverbot hat eine lange Tradition. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt mache. Ich mache das jetzt nur ganz kurz. Es gibt diese, nämlich die Frage, die sich stellt, ist, warum haben wir keine Tradition, über Utopie zu sprechen? Das ist die Frage, die man sich stellt, wenn man Utopieforscher oder sowas ist. Und dann trifft man es eine der Positionen, die in der Arbeiterinnenbewegung relativ stark war im 19. Jahrhundert. Das ist zum Beispiel Engels von der den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, worin schon der Gedankengang dasteht, der schreibt, Sozialismus sollte nicht mehr als zufällige Entdeckung dieses oder jenes genialen Kopfes, sondern als das notwendige Erzeugnis des Kampfes zweier geschichtlich entstandener Klassen. Also er sagt, wir sollen nicht mehr über Utopie uns Gedanken machen und was wir gern wünschen oder so, sondern wir müssen nur gucken, was passiert, welche Kämpfe stattfinden, wie sich der Kapitalismus entwickelt, welche Widersprüche da auftreten und daraus können wir eine Prognose treffen, was in Zukunft passieren würde. Und das ist insofern für diese Bewegung total nachvollziehbar, weil die überzeugt davon waren, oder der Großteil von dieser Bewegung, da gibt es immer auch Dissidenten und andere Praktiken, aber Engels auf jeden Fall war überzeugt davon, dass der Kommunismus kommen wird. Egal, was wir heute machen, einer der deutlichsten Vertreter ist dann vielleicht Karl Kautsky, der für die Marx-Auslegung in Deutschland total wichtig war, einer der führenden Köpfe, der Vorgänger der SPD. Für die war es ganz klar, egal, was wir heute machen, irgendwann kommt der Kommunismus, weil die Widerstände werden immer größer, das Proletariat wird mächtiger und irgendwann kommt es dann zu der Revolution. Also das Ganze, und natürlich muss ich mir dann keine Gedanken drüber machen, was die Utopie ist, wenn ich mir sicher bin, dass wir sowieso dorthin kommen, dass es egal ist, was ich heute dazu denke. Das heißt, wir können das nur ein bisschen befeuern und ein bisschen kämpfen, aber das Vertrauen ist, dass die Geschichte der Fortschritt uns dorthin bringen wird. Ich würde das sowohl ein Geschichtsdeterminismus nennen, also dass es determiniert ist, dass wir da sicher hinkommen, als auch ein Bewegungsdeterminismus, der heute noch immer wieder andauert, den die Freunde und Freunde der klassenlosen Gesellschaft so schön thematisiert haben mit dem Zitat, stellt man sich die Revolution dagegen nicht als das blaue Wunder vor, als etwas, das die Proletarier im Eifer des Gefechts beinahe aus Versehen machen, spontan, ohne jedes vorab gefasste Ziel, dann scheint eine Verständigung über die Grundzüge einer klassenlosen Gesellschaft allemal sinnvoll. Ich hatte gerade drüben im Infoladen ein Buch in der Hand von einem Anarchisten, der versucht drüber nachzudenken, wie wir da hinkommen. Und er schreibt dann auch, ja, das geht nicht, wir können nicht einfach nur den Staat übernehmen und so, also einige sympathische Sachen. Und dann schreibt er, Aber wir, hier muss ich aufhören, denn alles Weitere wird die soziale Bewegung entscheiden. Und ich glaube, darin steckt eine Wahrheit. Wir können immer nur von dem ausgehen, was ist. Aber wenn wir darauf vertrauen, dass wir in den Bewegungen und in unseren Kämpfen diese Formen finden, die tatsächlich über das hinausweisen, was heute ist, sind wir, glaube ich, historisch widerlegt. Wir haben gekämpft und wir haben super coole Sachen erreicht. Aber wir sind selten über das heraus oder wir haben selten etwas aufgebaut, von dem wir sagen können, das gilt es heute noch zu erretten. Darum ist es, glaube ich, für mich entscheidend, wenn wir darüber nachdenken, wo wollen wir, wie kommen wir irgendwo hin, darüber nachzudenken, wo wollen wir überhaupt hin, weil sich das, wo wir hinwollen, in dem finden muss, was wir heute tun. Die andere Position, sage ich jetzt nur zwei Worte dazu, das ist verknüpft mit Adorno, einem Vertreter der kritischen Theorie, der das ganz deutlich formuliert hat, der Materialismus gestattet nicht, die Utopie positiv auszumalen. Gleichzeitig bei Adorno ist das Bilderverbot kein Denkverbot. Er sagt, wir dürfen das nicht genau auspinseln, wie das genau funktioniert, aber er selbst trifft sehr viele utopische Bestimmungen oder das findet sich in seinen Texten sehr viel. Das ist jetzt nur für Leute, die, ja, ich mach's mal nur so kurz. Also fragt gerne nach, ich kann dann, also, so. Und was wir jetzt versucht haben zu finden, ist eine Zwischenposition. Das ist nicht wirklich eine Mittelposition, weil es die zwei Sachen nicht einfach vermittelt, aber wir versuchen, beide Sachen ernst zu nehmen und vor allem die Kritik des Bilderverbots an einer Utopie und versuchen da den Mittelweg einer kategorialen Utopie zu finden. Und diese kategoriale Utopie begreift, eine Utopie muss eine menschliche Möglichkeit sein. Wenn die Utopie menschlich nicht möglich sind, müssen wir nicht drüber reden. Dann ist es etwas, was wir gerne hätten, aber etwas, das unmöglich bleiben wird. Und das heißt, die Utopie, die wir formulieren, fundiert auf bestimmten Vorstellungen oder einem Begriff des Menschen eher. Und da können wir tatsächlich einen bestimmten Denkschritt machen. Wir können analysieren, wie wir Menschen heute leben oder wie wir geschichtlich gelebt haben und daraus bestimmte Begriffe finden, wie wir Menschen sind. Sind wir immer egoistisch oder sind wir altruistisch oder haben wir Bedürfnisse nach Neugier oder haben wir Bedürfnisse nach möglichst viel Tee trinken oder whatever. Das sind alles irgendwelche Begriffe, die wir uns vom Menschen bilden. Und was wir sicher wissen, ist, dass in der Utopie genauso wie heute Menschen leben werden. Und es ist etwas, was das beide verbindet. Und mit diesem Begriff, mit dieser Versuch der kategorialen Utopie versuchen wir die Grundlagen offen zu legen, auf denen wir die Utopie entwickeln. So. Und Menschen legen ihre Grundlagen relativ häufig offen, also diese Romane machen das sehr selten. Die spinnen einfach, also die spinnen nicht, sondern positiv, die denken herum, was sie gerne hätten. Aber manche machen das sehr klar, die sagen, der Mensch ist egoistisch. Und darum ist es relativ klar, dass wenn ich eine gute Gesellschaft bin, dann brauche ich irgendeine starke Macht, einen Staat oder sonst was, der den Menschen irgendwie einschränkt. So, das ist auch irgendeine Vorstellung des Menschen, dass der immer egoistisch ist. Und daraus kommt eine bestimmte Utopie oder eine Utopielosigkeit, würde ich vor allem eher sagen. Hiermit kann, glaube ich, Utopie zur Wissenschaft werden, weil wir tatsächlich auf Basis einer begründeten Theorie darüber denken, was menschlich möglich ist. Das ist der Grundlage, auf der wir versuchen, über Utopie nachzudenken. Okay. Soweit, so kurz. Immer wenn ihr nachlesen wollt, es findet sich alles im Netz oder im Buch oder so. Okay. Zielbestimmung, Freiheit, Solidarität und Inklusion. Wenn man über Utopie spricht, dann ist sehr oft die erste Vorstellung einer Utopie, die Utopie, eine ethische Utopie. Eine Utopie, in der wir Menschen uns gut verhalten, in der wir nett zueinander sind, aufeinander Acht geben, andere mitdenken. Und so schön ich die auch immer finde, ist die Antwort darauf immer relativ einfach, aber man sieht doch, dass Menschen nicht immer nett sind. Und dann sagt man, ja, okay, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann können wir uns das Ganze schenken. Und ich glaube, das Problem ist, dass wenn wir mit Ethik argumentieren, mit moralischen Kategorien, so eine Utopie hätten wir gerne und so sollten sich Menschen darin verhalten, dass es ganz, ganz oft Menschen individualisiert. Es versteht nicht, dass wir Menschen unter bestimmten Bedingungen handeln. In dieser Gesellschaft ist es für mich funktional, ist es für meine Bedürfnisbefriedigung sinnvoll, auf Kosten anderer zu handeln. Wenn ich einen Job will, ich weiß noch, das erste Mal, wie ich mich versucht habe zu verkaufen und ich gefragt wurde, was haben Sie, was die anderen nicht haben? Und mir ist überhaupt nichts darauf eingefallen. Ich war so, ja, wahrscheinlich sind die besser als ich. Also keine Ahnung, kann gut sein. So, aber das ist nicht die Antwort, die da verlangt wird, weil im Arbeitsmarkt müssen wir uns auf Kosten anderer durchsetzen. Wir stehen in Konkurrenz zueinander. Und das stehen wir nicht nur im Arbeitsmarkt, sondern auch, wenn wir einkaufen gehen, ist es für uns, für unsere Bedürfnisbefriedigung, wenn wir noch einen schönen Urlaub haben wollen oder unserer Mama ein schönes Geschenk machen wollen, ist es tatsächlich sinnvoll, billige Sachen zu kaufen. So. Und selbst die biologischen und Fair Trade und Bio-Sachen sind immer noch problematisch unter diesen Umständen mit Sicherheit, aber selbst für uns ist es funktional, die billigeren Sachen zu kaufen und damit Arbeitsbedingungen zu reproduzieren, die für Menschen ziemlich schlecht sind, die gefährlich sind. In dieser Gesellschaft ist es für uns, nicht weil wir böse Menschen sind, nicht weil wir gemein sind oder bösartig von Grund auf, sondern unter diesen gesellschaftlichen Umständen ist es für uns funktional, auf Kosten anderer Menschen zu leben. Und wir können es auch gar nicht anders machen. Nur teilweise. Darum ist für mich die Frage aus einer ethischen Utopie, wann ist es für mich als Mensch funktional, für meine Bedürfnisbefriedigung gut, andere Menschen einzubeziehen? Und die andere Utopie, die sehr häufig kommt, ist... Ach so, ja, die habe ich hier ausgelassen, aber das ist auch gut. Das wäre so eine Plangesellschaft. Aber darauf komme ich noch zu sprechen. Ich glaube, wenn wir über befreite Gesellschaft sprechen, dann darf man Freiheit nicht als etwas Vereinzeltes oder Isoliertes begreifen, sondern unsere Freiheit ist tatsächlich bezogen aufeinander. Es gibt da von Hegel, das ist immer schwierig, diese Vorstellung, dass ich erst frei sein kann, weil alle anderen Menschen in dieser Gesellschaft auch frei sind. Weil erst dann kann ich sicher sein, dass andere Menschen keine Gründe mehr haben, meine Freiheit einzuschränken. Sobald eine andere Person existiert, die eingeschränkt ist, könnte die Gründe haben, meine Freiheit einzuschränken. Sodass unsere Freiheit tatsächlich positiv aufeinander verwiesen ist. Ich kann erst frei sein, wenn ihr alle auch frei seid. Wenn die ganze Menschheit mit frei ist. Engels und Marx haben das so formuliert, dass die Entwicklung eines jeden ist die Bedingung der Entwicklung aller und umgekehrt. Und als Utopieforscher stelle ich mir die Frage, unter welchen Bedingungen wird meine Entfaltung zur Voraussetzung für die individuelle Entfaltung aller anderen Menschen? Und so kommen wir zu dem Begriff der Inklusionslogik. Das, was ich vorher versucht habe anzudeuten, ist die Logik der Exklusion oder der Herrschaft. Also wir leben auf Kosten anderer, wir beherrschen andere nicht immer direkt, nicht immer bewusst. Aber dadurch, dass wir jeden Tag einkaufen gehen, herrschen wir über andere. Oder sind wir an Herrschaft beteiligt, dass wir Sexismus reproduzieren und männlich sind oder auch indem wir extra weiblich sind, reproduzieren wir Herrschaft. In dieser Exklusionslogik ist es subjektiv funktional, auf Kosten anderer zu leben. Und uns geht es um eine Gesellschaft, in der es tatsächlich umgekehrt werden, in der es für mich sinnvoll ist, andere einzubeziehen. Und hier ist das Spannende, dass diese Gesellschaft tatsächlich jenseits von Altruismus und Egoismus wäre. Denn es wäre da für meine Bedürfnisbefriedigung am besten, andere Leute einzubeziehen. Das heißt, mein egoistisches Handeln wäre dadurch ich wäre am egoistischsten, wenn ich andere Leute mit einbeziehe. Und das ist, genau. Okay. Das, bis jetzt würde ich sagen, davon würde ich glaube ich nicht mehr abweichen, dass die befreite Gesellschaft, die eine Inklusionsgesellschaft ist. Und ab jetzt beginnt ich, für mich die Sachen, die auf jeden Fall noch debattierbar sind, aber wo ich im Moment zumindest denke, dass die relativ überzeugend sind. Denn es fragt sich, unter welchen Bedingungen ist Inklusion naheliegend? Und da würde ich sagen, zwei Sachen sind dafür entscheidend. Das eine ist Freiwilligkeit statt Arbeit. Und das andere ist kollektive Verfügung statt Eigentum. Im Kapitalismus sind wir auch auf eine Art und Weise frei. Wir können uns zwischen vielen Arbeiten entscheiden. Aber der grundsätzliche Aussage ist noch immer, macht, was ihr wollt, aber seid profitabel. Tut das, was sich rechnet. In dem Kommunismus wäre es so, dass wir das tun, was uns wichtig ist. Die kollektive Verfügung, ein Eigentum ist immer eine Möglichkeit der ausschließlichen Verfügung über ein bestimmtes Ding. Wenn diese Tasse mein Eigentum ist, dann kann ich die kaputt machen und ihr könnt euch zwar darüber aufregen oder das nicht so gut finden, aber es ist mein Recht. Wenn ich ein Haus als Eigentum habe, dann ist es mein Recht, das Haus leer stehen zu lassen, auch wenn Leute daneben erfrieren. Und dieses, wir können nur freiwillig tätig sein, wenn wir gleichzeitig die kollektive Verfügung über die Sachen haben. Also es bringt nichts, wenn man mir sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber, also du kannst machen, was du willst, aber Essen kriegst du deswegen trotzdem nicht. Sondern das hängt tatsächlich zusammen. Ich muss Zugriff auf den gesellschaftlichen Reichtum haben, damit ich das tun kann, was mir wichtig ist. Und diese kollektive Verfügung ist nun nicht nur materiell, dass wir über diese Tasse und dieses Haus oder solche Sachen gemeinsam verfügen, sondern es geht ja tatsächlich auch um die symbolischen und die sozialen Sachen. Und so ein Kampf wie Antisexismus oder Feminismus zielt darauf hin, über unsere symbolische und soziale Ordnung gemeinsam Verfügung zu haben. Also, dass wir nicht, wenn wir aufwachsen, es für uns normal ist, dass ich, wenn ich männlich gelesen werde, nicht so viel weinen darf und mich nicht so viel um andere kümmere, sondern die sich um mich kümmern und so weiter, dass das die normale Art und Weise ist, meine Identität zu schaffen, sondern die kollektive Verfügung über unsere symbolische Ordnung bedeutet auch tatsächlich, dass ich mich in dieser symbolischen Ordnung entfalten kann, und die meine Entfaltung unterstützt. Also das darf man nicht, Eigentum geht nicht immer nur um materielle Sachen, sondern impliziert auch ganz andere Sachen. Okay. Ich habe jetzt noch zwei Bildchen gemalt, damit das so ein bisschen deutlicher wird. Freiwilligkeit in einem hierarchischen System sagt mir einfach irgendjemand, was ich zu tun habe, da bin ich nicht so glücklich. In einem Marktsystem habe ich Möglichkeiten, aber die sind noch immer durch den Verwertungszwang gekennzeichnet. So, in der freien Gesellschaft kann ich mich verschiedenen Tätigkeiten zuordnen. So. Da ist man natürlich immer glücklich. Das ist bei dem Bild tatsächlich noch schlimmer. beim Eigentum ist eine Person relativ zufrieden, weil sie immer Angst haben muss, dass die anderen Leute ihr das vielleicht das Haus wegnehmen können oder da irgendwas passiert oder es immer prekär ist. Sie muss immer schon noch gucken, dass sie genug Geld haben, um das Haus zu bekommen, und ganz viele Leute sind ausgeschlossen. Gemeinschaftseigentum, dazu zählt auch etwas sowas wie Staatseigentum, was, würde ich sagen, der Realsozialismus eingeführt hat. Keine Vergesellschaftung der Produktionsmittel, sondern eine Verstaatlichung der Produktionsmittel, aber auch eine Verstaatlichung der Konsumptionsmittel. Also ich habe nur Essen bekommen im Realsozialismus, wenn ich die Planvorgaben erfüllt habe. So, also da können mehr Leute dazu, aber es ist noch immer eine Eigentumsform. Und die kollektive Verfügung bedeutet, dass wir gemeinsam Zugriff auf symbolische, soziale, materielle Ressourcen haben. Dabei sind wir nicht immer glücklich. Konflikt ist super wichtig. Okay. Jetzt kommt der große inhaltliche Teil. Das okay, ich glaube, ich stehe auf. Okay. Ich will jetzt versuchen, die utopische Gesellschaft, die befreite Gesellschaft, den Kommunismus oder wie man es auch immer nennen werden, die solidarische Gesellschaft, anhand von drei Elementen versuchen zu ein bisschen näher zu führen. Und das ist Herstellung, das ist mit Sternchen, weil es sowohl um Produktion als auch Reproduktion geht, darauf komme ich gleich zu sprechen, Vermittlung, also die Art und Weise der Koordination, und die Frage der Individualität, also wie sind wir als Menschen in dieser Gesellschaft? Okay. Wenn man über Utopie spricht und eine Utopie, in der es keine Arbeit mehr gibt, in der wir zu nichts mehr gezwungen werden, dann stellt sich unvermeidlich als eine der ersten Diskussionsfragen, wer macht die Müllabfuhr? Zuerst mal, in einer kommunistischen Gesellschaft müssen wir alle Tätigkeiten machen. Es geht nicht nur darum, dass wir Stahl produzieren, sondern wir müssen genauso Kinder beim Aufwachsen unterstützen. Also es geht, das, was im Moment bezahlt wird, diese in der Produktionssphäre, was Geld schafft und so weiter und was eher männlich konnotiert ist, oder das ist zumindest heute schon aufgeweicht, das ist genauso wichtig wie das, was heute unter Sorge läuft und Haushalt, die Pflege von Kindern, das Heimkommen, wenn man nach Hause kommt und sich die Mitbewohnerin an den Tisch setzt und einem fragt, wie es einem geht. Das ist genauso wichtig und das muss gemacht werden und hoffentlich und auf jeden Fall nicht mehr nach diesen schlimmen Stereotypen, dass dafür immer die Frauen zuständig sind, sich um die Gefühle der anderen Menschen zu kümmern und die wieder fertig zu machen oder vorzubereiten, fertig zu machen im positiven Sinne, damit sie andere Leute fertig machen können im beruflichen Alltag und in dem Karrierekampf. Etwas übertrieben, ich gebe es zu. Also, und dass Tätigkeiten freiwillig sind, bedeutet, dass die Tätigkeit uns Menschen motivieren muss. Wir tun nichts mehr, was uns nicht motiviert. In der traditionellen Psychologie und vor allem Arbeitspsychologie, wenn ihr das mal studiert habt oder damit in Kontakt gekommen seid, dann fragen die ganz oft, wie können wir Menschen motivieren? Und es steckt dahinter so ein bisschen die Frage, wie können wir Menschen dazu bringen, das zu wollen, was sie tun müssen? Lebensratgeber sind da auch immer ganz gut, die helfen da einem auch ganz viel in dem Bereich. In der kritischen Psychologie wird der Motivationsbegriff nochmal ganz anders verwendet. Die Fragen, die verstehen Motivation tatsächlich nur als intrinsische Motivation, als das, was mir wichtig ist. So. Das heißt, wir müssen Tätigkeiten so organisieren, dass sie die Bedürfnisse der Leute, die sie tun, inkludieren. Das bedeutet nicht, dass alle Tätigkeiten jeden Tag immer Spaß machen. Wie Brigitte Kratzwald in der Commons-Forschung beschreibt, sagt, dass diese Tätigkeiten oszillieren, sie wabern zwischen Lust und Notwendigkeit. Ich putze die WG, weil mir das wichtig ist, dass sie nachher sauber ist, auch wenn mir das Putzen selber nicht unbedingt Spaß macht. So. Und wir haben vielerlei Möglichkeiten, das so Tätigkeiten zu gestalten, dass sie unsere Bedürfnisse besser inkludieren. Wir können sie automatisieren und ihr müsst euch vorstellen, wir verfügen dann über die ganzen gesellschaftlichen Reichtum. Wenn wir gemeinsam beschließen, dass wir nie wieder Klos putzen wollen, weil einfach Klos putzen das Schlimmste ist, was wir uns so vorstellen können, dann werden sich einige Leute zusammenschließen und einen Roboter bauen, dass wir nie wieder Klos putzen müssen. Und dann können wir das Ganze hinter uns bringen mit dem Klos putzen. So. Das bedeutet, das schließt aber auch auf andere Tätigkeiten, die sehr viel schwieriger sind, so etwas wie Schwefelabbau, wo Leute innerhalb von 20 Jahren dann zerfetzte Lungen haben, wenn sie dort arbeiten. Solche Sachen stehen natürlich auf der Automatisierungsliste viel weiter oben. Und es geht dann nicht mehr darum, wo bringt Automatisierung mehr Geld, wo können wir da Kosten sparen, sondern wo können wir unsere Bedürfnisbefriedigung steigern, indem wir automatisieren. Es geht auch um eine andere Gestaltung der Arbeitsplätze, die dann Tätigkeitsplätze sind. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe bei Mercedes am Band gearbeitet, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das freiwillig für länger als 2 Wochen macht. Es macht einfach keinen Spaß in jeglicher Form. Es ist eine Methode, um ziemlich gut zu kontrollieren, dass die Leute wirklich alles geben und ihre ganze Kraft da reinstecken, an diesem blöden Band zu stehen. Entschuldigung, also an diesem schlimmen Band. Aber es ist keine Gestaltung von Arbeit, die mich motiviert, dahin zu gehen. Es geht ja auch so um eine Aufteilung von Tätigkeit und auch eine Rotation von Tätigkeit. Wenn ich sage, Freiwilligkeit, bedeutet das nicht, dass wir jeden Morgen aufstehen und nochmal überlegen, was wir so machen. So, gestern habe ich dabei in diesem Kindergarten geholfen und heute habe ich keine Lust mehr, dem Kindergarten zu helfen. Sondern Motivation bedeutet auch, etwas machen zu wollen, weil es mir wichtig ist. So, und das bedeutet nicht, dass ich jeden Tag herumspringe, sondern vielleicht dieses Kindergartenprojekt ist mir wichtig. Und das heißt, ich verpflichte mich dann zum Beispiel für 3 Monate da 2 Tage die Woche zu helfen. Wir können das natürlich aufteilen. Wir müssen nicht mehr 40 Stunden lang Kindergärtnerinnen sein oder Stahl produzieren oder sonst was, sondern können da neue Verteilungsmechanismen finden. So. Also was ich so versuche ein bisschen zu machen ist, in diese Inklusionsgesellschaft, wie es da systemisch erzwungen wird, die Bedürfnisse der Leute einzubeziehen, die da tätig sind. Zu dem größeren Bereich der Vermittlung. Vermittlung, Gesellschaft ist ein Beziehungsgeflecht. Gesellschaft ist eine Beziehung zwischen 7,3 Milliarden Menschen heutzutage. Das ist, aber dadurch ist es entscheidend, wie diese Beziehungen koordiniert werden. Und da stellen sich so Fragen, was wird gebraucht? Welche Bedürfnisse haben Priorität? Und so weiter und so fort. Unter dem Kapitalismus würde ich sagen, ist diese Vermittlung verselbstständigt. Wir Menschen können das nicht einfach, oder es gibt niemanden, der einfach entscheiden kann, welche Bedürfnisse Priorität haben oder was wird gerade gebraucht oder sonst was, sondern dieser Prozess hat eine Verselbstständigung gegenüber uns Menschen erreicht. Es ist irgendwie, die Märkte bestimmen, was gemacht werden soll, oder die Finanzmärkte oder sonst was. Marx verwendet dafür den Begriff des Fetisch. Ich führe das jetzt hier nicht weiter aus. Aber dieser Vermittlungsprozess hat immer eine Form von Selbstständigkeit. Wir können den nicht komplett immer voll bestimmen und ich kann nicht heute entscheiden, das alles umzuwerfen. Hat eine gewisse Selbstständigkeit gegenüber mir. Aber es geht darum, wie können wir diese Selbstständigkeit dieses Vermittlungsprozesses zusammenbringen mit Gestaltbarkeit. Also, dass wir diese Koordination zwischen uns so gestalten können, und zwar zwischen uns 7,3 Milliarden Menschen in einem komplexen Ding. Wir wollen natürlich nicht, also ich will zumindest nicht, also wenn Leute das machen wollen und wieder zurück wollen auf seinen kleinen Hof und da zusammen leben, können sie das gerne machen. Ich glaube, dass es mir besser geht, mit 7,3 Milliarden Menschen gemeinsam richtig geile Sachen zu bauen und zu schaffen und zu sorgen, als auf einem kleinen Hof. Darum ist tatsächlich die Schwierigkeit, das global zu tun. Und 2 Elemente sind hierweise. Das eine Hinweise und das andere Konflikte. Eine gesellschaftliche Vermittlung verlangt Hinweise. Wir können uns nicht einfach mit allen absprechen und die Vorstellung, dass wir uns jeden Tag mit 7,3 Milliarden Menschen in einem Footballstadion treffen und darüber mal zu diskutieren, wer heute die Klos putzt, ist bei Gott nicht die Utopie, die wir uns wünschen. Weil ich mir wünsche. Im Kapitalismus gibt es ein relativ klares Signal, das ist der Preis. Der bringt alles hinunter auf eine ziemlich berechenbare Größe, nach der ich im Supermarkt entscheiden kann, ob ich das Joghurt kaufe oder das andere, und nachdem ein Unternehmen entscheiden kann, ob es für sich rechnet, dieses Produkt zu bauen. Im Kommunismus werden wir vielgestaltige Bedürfnissignale haben. Braucht der Kindergarten Tätige? Wie viel Stahl benötigen wir? Der Phosphor geht zur Neige. Was tun wir? Es werden sehr viele Hinweise geben, die uns erlaubt, Entscheidungen zu fällen. Oder die den einzelnen Gruppen, die produzieren, erlauben, Entscheidungen zu fällen. Es erlaubt die Selbstorganisation, also die Selbstzwecksetzung der Gruppen vor Ort. Okay. Das Ganze findet statt in etwas, was wir als polyzentrische Selbstorganisation nennen. Ein sehr schwieriger Begriff, also mehrere Zentren, die jeweils für sich selber die Zwecke setzen. Und da gibt es, das Ganze ist nur für die Fantasie, so wird das nicht aussehen. Das ist immer bei, die Utopie wird sich ändern. Wenn wir weiter darauf zuschreiten, wenn wir da näher kommen, dann wird sich die Utopie modifizieren. Das, was ich vorstelle, ist das, was wir uns heute vorstellen können. Aber die wird natürlich noch genauer und besser werden. Da wird es dann Projekte geben, also zum Beispiel ein Kindergarten, die direkt das tun. Dann wird es irgendwelche Gruppen geben, die Infrastruktur bereitstellen, also Straßen oder Strom oder sowas. Es gibt Institutionen, die Konflikte versuchen, in Bewegung zu bringen. Und so weiter und so fort. Dieses Bild ist eher dazu da, in einem Kommunismus gibt es keine zentrale Planung, die sagt, wer was wann zu tun hat. Und aber auch keine vereinzelte Planung, dass jeder getrennt von allen anderen irgendwelche Entscheidungen fällt, sondern die werden tatsächlich mit anderen getroffen. Und was dabei entscheiden wird, sind Konflikte. Nämlich die zweite Frage, wenn ich über Utopie spreche, nach wer macht die Müllabfuhr, ist, wer bekommt den Stahl, wenn wir zu wenig davon haben. Und eine Gesellschaft der Bedürfnisse ist eine Gesellschaft der Konflikte. Unsere Bedürfnisse passen nicht einfach zueinander, sondern wir müssen sie miteinander abstimmen und gucken, welche Sachen uns besonders wichtig sind. Im Kommunismus werden wir aber das erste Mal die Zeit für unsere Konflikte haben. Wenn wir heute Konflikte haben, zum Beispiel wäre das Klopus in einer WG, dann können wir irgendwo hingehen und jemanden 20 Euro in die Hand drücken und sagen, du putzt jetzt unsere Klos. Geld ist eine Möglichkeit, Konflikte über ein strukturelles Herrschaftsmittel zu lösen. Diese Möglichkeit haben wir nicht mehr. Wir können Leute nicht dazu zwingen. Und hier stellt sich wieder die Frage nach den Inklusionsbedingungen. Unter welchen Bedingungen ist es für die Konfliktparteien funktional, die anderen einzubeziehen? Also wenn wir jetzt einen Konflikt haben in Tübingen, ich nehme immer das gleiche Beispiel, ich komme auch nicht mehr raus, ist so schlimm, zwischen einer Gruppe, die einen Kindergarten bauen will und einer Gruppe, die eine Schule bauen will. Und es ist aufgrund von, die Hinweise haben nicht so gut funktioniert, die wussten noch nicht, dass sie eine Schule bauen wollen und so. Darum wussten die Leute, die Stahl nach Tübingen liefern und die Stahl herstellen, nicht, dass Tübingen so viel Stahl will. Also das ist jetzt, ich begebe mich jetzt auf eine auspinselnden Ebene. Also das ist jetzt nicht, das hat nichts mehr mit kategorialer Utopie zu tun, sondern ich spinne herum, um Sachen versuchbar zu verdeutlichen. So, wann ist es für diese Person sinnvoll, in diesem Kindergartenprojekt die Bedürfnisse der Leute in diesem Schulprojekt einzubeziehen? Und hier kommt eine relativ radikale Forderung. Es darf keinen geben, der die Entscheidung für sie trifft. Es darf keine Institution geben, keine getrennte Allgemeinheit, keinen Staat, der für sie plant und diese Entscheidung trifft. Eine Institution, und fast alle Utopien haben so eine Form von Institution drin. Egal, ob das Rätestrukturen sind oder eine parlamentarische Demokratie oder eine direkte Demokratie oder sonst was. Es gibt immer dann eine Gruppe von Leuten, zum Beispiel der Tübinger Stadtrat von mir aus, der entscheiden wird, geht der Stahl an die Gruppe oder an die Gruppe. Und unsere grundlegende Forderung an solch eine Utopie ist, das darf es nicht geben. Denn erstens benötigt solch eine Institution Herrschaftsmittel. Damit sie ihre Entscheidung durchsetzen kann, damit die irgendwie valide ist, kann die nicht einfach irgendeine Entscheidung treffen, sondern die muss sie tatsächlich auch durchsetzen können und somit an Leute dazu zwingen können. Das Zweite, und das halte ich auch für sehr wichtig, ist, dass es dann für mich in dieser Kindergartengruppe, wenn es solche Institutionen gibt, nicht mehr sinnvoll ist, in Kontakt mit der, also tendenziell, nicht mehr sinnvoll ist, mit der in Kontakt zu treten, mit dieser Schulgruppe und zu gucken, wie können wir das machen, zum Beispiel du baust es aus Bambus und wir aus Stahl oder das mit der Schule ist nicht so wichtig, die kriegen wir nächstes Jahr auch noch hin oder so, welche Lösungsmöglichkeiten wir da auch immer finden, sondern es ist für mich dann tatsächlich subjektiv funktional, in dieser durchsetzenden Institution Macht zu bekommen und dort meine Entscheidungen durchsetzen zu können. Es werden in dieser Gesellschaft Konflikte an vielerlei Orten versucht werden zu entscheiden. Es gibt dann zum Beispiel, wir werden uns zusammenfinden und überlegen, okay, was machen wir mit diesen, wir haben nur so und so viel Stahl, was produzieren wir damit oder was stellen wir damit her? Wir können dann Vorschläge machen. Wir glauben, dass es am besten ist, dass wir die Schule aus Bambus machen und den Kindergarten aus Stahl, whatever. So. Das bleiben aber Vorschläge. Wir entscheiden das nicht. Das ist ein Vorschlag und die Leute, die dann zum Beispiel den Stahl verteilen, können sagen, ach ja, der Vorschlag von denen, der klingt ganz gut. Den übernehmen wir und wir liefern jetzt den Stahl an diese Schule. Was ist, wenn solch ein Verteilungskommens, egal ob das jetzt irgendwer der Stahl verteilt ist oder der Schrauben verteilt oder der Strom verteilt oder sonst was, mehrmals gegen die Bedürfnisse von Gruppen verstößt? dann gibt es mehrere Mechanismen, wie der aufgehalten werden kann. Weil ihr müsst euch denken, die Leute, die da tätig sind, die Leute, die den Stahl herstellen, stellen den her, weil das ihnen wichtig ist, weil die damit Bedürfnisse befriedigen wollen. Wenn die hören, dass diese Tübinger Gruppe, die sich immer in diesen komischen Infoladen trifft und da die Verteilung von dem Stahl aushandelt und dann immer so total seltsame Entscheidungen treffen, wo die ganze Zeit irgendwelche komischen Kindergartenleute die ganze Zeit Stahl kriegen und die armen Schulleute nie Stahl kriegen, dann werden sie sich überlegen, Leute, so geht das nicht. Ihr kriegt keinen Stahl mehr. Und die werden dann zum Beispiel versuchen, eine andere Gruppe aufzubauen, die den Stahl in Tübingen verteilt. Also die werden die Kooperation kündigen. Genauso irgendwie ein Commons, das irgendwie Schrauben oder von mir aus Beton für den Bau zustellt und die sieht, dass diese Stahlleute die ganze komische Entscheidungen treffen und sagen, ihr trefft die Entscheidung total nicht inklusiv, aber ich mache das, weil mir das wichtig ist und weil ich die Bedürfnisse der Leute befriedigen will. Also wir werden euren Beton, also den Beton sicher nicht dorthin liefern, wo ihr den Stahl hinliefert, weil ihr immer so komische Entscheidungen trifft. Also, das ist einer der wichtigsten Punkte, da kann ich noch, ich glaube, da muss man dann sehr viele Beispiele finden und das kann man sehr viele Sachen durcharbeiten, aber die These von uns ist, dass wenn das, und das ist aber auch gleichzeitig eine totale Unsicherheit, wir lassen da los, wir können da nicht mehr einfach appellieren an den großen Vaterstaat, der sagt, triff die richtige Entscheidung für uns, sondern Entscheidungen werden an ganz vielen Orten von ganz vielen Menschen getroffen, die das aber immer tun, weil es ihnen wichtig ist. Das ist ein unglaubliches Vertrauen, das wir an diese ganzen Menschen beibringen müssen. Und trotzdem würde ich sagen, weil die unter Inklusionsbedingungen halten, der kollektiven Verfügung und der Freiwilligkeit, ist es für diese sinnvoll, die Entscheidung in Richtung Inklusion zu optimieren. Big Thesis. Naja. Die letzte Folie zur Utopie. In solch einer Gesellschaft werden wir uns auch ändern. Wenn sich die Beziehungen zwischen uns ändern, werden wir selber uns auch ändern. Und da kann man jetzt nur so ein bisschen Guesswork machen, also ein bisschen raten. Es ist auf jeden Fall eine Gesellschaft, die jenseits ist von einer klaren Getrenntheit. Wir werden uns nicht mehr so getrennt voneinander fühlen. Wir werden Fremdheit nicht mehr als dramatisch erleben. Wir werden auch die Bedürfnisse der anderen Menschen nicht mehr so als die getrennten Bedürfnisse erleben. Ihr kennt das vielleicht aus Projekten oder aus eurem Freundinnenkreise oder so weiter, dass die Bedürfnisse anderer Menschen auch auf euch bezogen sind. Wir sind nicht alle one. We're not all one. Also wie so in hippiesken Zusammenhängen hört man so, Unity, Brother, Love. Wir gehören alle zusammen, Einigkeit. Und sagen, nee, wir sind verschieden. Aber unsere Bedürfnisse sind aufeinander real bezogen. Und diese Bezogenheit werden wir nochmal ganz anders fühlen. Es ist eine Gesellschaft, die jenseits der Ethik ist. Im Sinne von, so sollst du dich verhalten, damit diese Gesellschaft gut ist. In dieser Gesellschaft ist es für mich immer wieder durch tausende Strukturen nahegelegt, andere Leute einzubeziehen. Und die Dinge, die wir tagtäglich konsumieren und nutzen, die wurden von Leuten hergestellt, weil sie sie wichtig fanden. Das heißt, wir leben nicht mehr auf Kosten anderer, sondern wir nutzen Dinge, die Leute hergestellt haben, weil sie Bock drauf hatten. Es ist auch eine Gesellschaft, die jenseits von einer Gemeinschaft ist. Wenn ich mit Leuten immer wieder rede, aus verschiedenen Milieus, dann kommt dann oft diese Vorstellung, ja, das Problem ist, dass wir im Westen, kommt dann auch meistens als Konstruktion dazu, nicht mehr wissen, dass die Gemeinschaft wichtiger ist als das Individuum. Das ist wirklich tragisch. Die Gemeinschaft kann nicht wichtiger sein als das Individuum. Wir brauchen eine Gemeinschaft, in der die Entfaltung des Einzelnen die Bedingung der Entfaltung aller ist und nicht auf Kosten von anderen geht. Das heißt, es geht nicht um eine Harmonisierung und eine Unterdrückung des Einzelnen, sondern tatsächlich um die Entfaltung des Einzelnen innerhalb und mit der Gesellschaft. Das Hintergrundgefühl, das wir dann haben werden, ist das eines der Aufgehobenheit. Dass wir sind voneinander abhängig, wir brauchen einander, aber in der kommunistischen Inklusionsgesellschaft, in der befreiten Gesellschaft, werden wir ohne Angst abhängig sein können. Okay, das wäre jetzt der Utopie-Teil. Ich würde euch jetzt mal 5 Minuten geben, um so in Ich mache dann den Transformationsteil, der dauert dann nur 10 Minuten. Den mache ich nur ganz kurz, aber es ist immer so unbefriedigend, nur Utopie zu machen, obwohl ich eigentlich, also man bräuchte halt einen zweiten Vortrag, aber das, naja. Aber ich würde euch jetzt mal 5 Minuten so mit eurem Nachbar oder Nachbarin geben, um drüber zu reden. Was habt ihr gehört? Was fandet ihr das sinnvoll? Welche Sachen hat die Person da vorne gesagt, die absolut so geht's noch? Ja, nehmt euch einfach 5 Minuten Zeit für euch. Es tut mir immer sehr, sehr weh, Leute beim Diskutieren zu unterbrechen, weil eigentlich ist das, was stattfinden soll. Wir haben jetzt überlegt, dass wir kurz so 10 Minuten ein paar Verständnisfragen vielleicht klären, bevor ich den Transformationsding mache, weil dann sonst vermischt sich das am Ende dann wieder so ganz komisch. Und dann diskutiert man wieder nur über Transformation und nicht über Utopie oder, ja, genau. Darum würden wir Gott sei Dank muss ich jetzt nicht moderieren, aber es wäre Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen, also Sachen, die euch noch unklar sind, die ihr gerne nachfragen würdet, noch nicht so deutlich Diskussionsfragen. Okay, Planet der Habernichtse habe ich nachher gelesen, nachdem die Utopie gemacht wurde. Also nicht so wichtig, aber sehr schönes Buch. bis auf die Kapitalismuskritik, aber das lasse ich nicht. Wie geht der Entscheidungsprozess konkret? Ich weiß jetzt nicht genau, was gemeint. Also, ich glaube, man muss sich klar sein, dass wir in dieser Utopie. Es wird Signale geben, die sagen, wir haben nur so und so viel Stahl für Tübingen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, wir wollen die Schule bauen, und die Leute, die einen Kindergarten bauen, und die Leute, die sonst irgendwas bauen wollen, werden dann auch sagen, wir brauchen so und so viel Stahl, und wir werden feststellen, wir haben nicht genug Stahl. Das wird die Grundlage sein des Konfliktprozesses. Dass dieser stigmergische Prozess, in dem wir, ich kriege diesen Begriff nicht mehr raus, also dieser hinweisbasierte Prozess, der wird auch zuerst mal sicherstellen, dass viele der Konflikte überhaupt nicht auftreten werden, sondern wir werden feststellen, ach, wir bräuchten eine Schule in Tübingen, dann sagen wir brauchen da so Stahl und so viel Schrauben und so viel Dings. Liebe Infrastrukturleute, wir würden gerne eine Schule bauen, können jetzt nochmal ausrechnen, wie viel Zeug wir dann da brauchen. So. Und das werden alle machen und das kann dann aggregiert werden oder wie auch immer. Und das wird dann bekommen die Leute, die Stahl produzieren, die Botschaft, so und so viel Stahl wird global gebraucht. Und dann können die sagen, kriegen wir hin, kriegen wir nicht hin. Wenn sie es nicht hinkriegen, dann können sie entweder entscheiden, wir versuchen nochmal mehr Leute zu finden, die da beitragen und auch in unseren Stahlwerken helfen und da mehr Stahl abbauen und damit halt auch mehr gesellschaftliche Ressourcen bündeln, wenn die das brauchen. Oder die sagen halt, sie kriegen das nicht hin und dann wird es Konflikte geben. Ich weiß nicht, so unkonkret wird es sein.
Sie bauen eine aus Bambus.
Oder sie bauen was aus Bambus. Ist das so ein bisschen in die Richtung gegangen? Naja, die haben insofern, also ich glaube, das wird auseinanderdriften teilweise. Ein paar Leute werden Bock haben, Stahl zu produzieren, ein paar Leute haben dann, also ich glaube, es gibt Leute, die sich wirklich nur mit Konflikten in dieser Gesellschaft auseinandersetzen, weil ich glaube, Konflikte und dieses ganze Management und so ist eine der zentralen Sachen, wo wir sehr innovativ sein werden. Heute sind wir sehr innovativ, Arbeit zu sparen oder irgendwelche Produkte herzustellen, die wir vielleicht alle gar nicht mehr so brauchen, die möglichst schnell kaputt gehen, dass wir neue brauchen. In dieser Gesellschaft werden wir super innovativ genau in diesen Sachen werden, unsere Bedürfnisse kennenzulernen, diese abzustimmen und mit anderen Leuten da in einen Prozess zu kommen. Ich glaube, wir können jetzt mit 70 Leuten da oder 80 Leuten, wir sind wirklich viele, darüber diskutieren, wie wir das so machen. Nachher werden wir 7,3 Milliarden Menschen sein, die darüber diskutieren. Die Leute, die den Stahl produzieren, haben immer noch einen Rückkopplungsmechanismus, weil Information natürlich auch kollektiver Verfügung über Information besteht. Und wenn die mitkriegen, dass die Leute, die ihren Stahl verteilen oder die das Management von ihrer Stahlfabrik da machen, dann immer Entscheidungen treffen, warum auch immer. Also Leute haben auch gar nicht mehr so viel Gründe in dieser Gesellschaft, auf Kosten anderer Entscheidungen zu treffen und den Stahl die ganze Zeit den Kindergartenleuten vorzuenthalten oder so. Also das muss man sich, glaube ich, auch vorstellen. Die haben nicht so viel davon, sich auf Kosten, also Entscheidungen gegen andere zu treffen, sondern für die ist das meistens auch sinnvoll, irgendwie möglichst zu gucken, den gut zu verteilen. Dann haben auch wieder diese Stahlleute haben ja auch den Zugang zu dieser Information, dann sagt der eine zum anderen, oder die eine zu die anderen, hast schon gehört, die mit unserem Stall machen die immer ganz schöne komische Sachen. So, und dann wären, die können sich ja dagegen dann wehren. Also über die Informationen, würde ich sagen. Es wird noch immer ziemlich arbeitsteilig laufen. Wir können uns auch vorstellen, dass ganz schön viele Arbeiten wegfallen. Zum Beispiel so Sachen wie, naja, Finanzökonomie und wie viele Leute sich nur beschäftigen müssen. Ich weiß nicht, wer bei NGOs mal gearbeitet hat oder Freundinnen von mir machen das und die sind 30% der Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Anträge zu schreiben, dass sie wieder Geld haben im nächsten Jahr. Also die ganzen Sachen können wir uns dann auch endlich mal sparen. Uff. Symbolische, die Feststellung ist, dass wir unsere, dass Menschen, dass das, was uns Menschen total auszeichnet, ist, dass wir unsere Lebensbedingungen herstellen. Und zwar nicht nur materiell, diesen Tisch und diesen Raum und so weiter, sondern auch symbolisch und sozial. Symbolisch sind so Sachen wie Sprache oder Texte oder Identitätskonzepte, auf die wir uns hin entwickeln. Das sind alles symbolische Sachen, die unsere Welt total gestalten. Und zum Beispiel so etwas wie poststrukturalistische Sachen, die sich sehr viel mit Diskursen und Sprache und Veränderungsmöglichkeiten von Diskursen beschäftigen, die beschäftigen sich total mit der kollektiven Verfügung über unsere symbolischen Lebensbedingungen. Und soziale Mittel ist von einer Therapiepraxis zu einer bestimmten Art und Weise eine Diskussion zu führen, zu Sexpraktiken oder sonstiges. Das sind alles soziale Mittel, die hergestellt wurden, die wir Menschen hergestellt haben und die wir nutzen, um unser Leben zu leben. Ja? Also auch Musik oder sonst was dazu gehört. Also, es ist offen, aber die symbolisch, sozial, materiell, dazu versuchen wir ein bisschen aufzuzeigen, dass es halt nicht nur um die materielle Herstellung unserer Lebensbedingungen geht, sondern wir das auf ganz vielen Ebenen machen und um auf all diesen Ebenen es um eine kollektive Verfügung gibt. Und all diese Formen von Herstellung sind wichtig. Also ein Musikstück zu komponieren ist genauso wichtig, also was heißt genauso wichtig, aber ist auch wichtig, genauso wie Stahl herzustellen. Bedürfniskonzept. Mein Konzept kommt aus der kritischen Psychologie. Die kritische Psychologie und die im weitesten Sinn die marxische Gesellschaftstheorie, wahrscheinlich eher eine neomarxistische Gesellschaftstheorie, ist die Grundlage, auf der ich meine Utopie entwickle. In dem Buch stellen wir die vor, auf 10 Seiten jeweils, bevor wir die Utopie entwickeln. Das lasse ich hier mal weg, weil, genau, aber die Bedürfnisbegriff der kritischen Psychologie. Das Spannende ist, was die haben, die sagen zuerst mal, wir können nicht unterscheiden zwischen Luxusbedürfnissen und normalen Bedürfnissen. Also zwischen Luxusbedürfnissen und irgendwelchen Grundbedürfnissen. Die Unterscheidung gehen die nicht mit. Weil so etwas wie, ist Smartphone heute ein Luxusbedürfnis oder nicht? Die meisten Leute würden sagen, ja, das klingt mir ziemlich nach Luxusbedürfnis. Wenn ich mein 12-jährigen Kind heute das Smartphone wegnehme, dann fühlt sich das so sozial isoliert, dass es sich wirklich, wirklich schlecht fühlt. Da würde ich sagen, das Smartphone, unsere Bedürfnisse ändern sich mit der Gesellschaft, in der wir leben und mit uns selber biografisch. So, darum hat die kritische Psychologie keine klare Sache, wie zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation, die irgendwie sagt, es gibt diese Grundbedürfnisse und dann irgendwelche Strategien dazu, sondern wir haben ganz viele verschiedene Bedürfnisse und die werden sich verändern. Das ist ziemlich offen gehalten. Was die aber machen, ist, die beschreiben zwei verschiedene Dimensionen von Bedürfnissen. Und das eine ist die sinnlich-vitale Dimension, zum Beispiel, dass ich Durst habe und dann Wasser trinke oder schlafen gehen muss. Und zu jedem Bedürfnis gehört aber auch immer eine, das nennen sie produktive Dimension. Und zwar, da wir Menschen in einer Gesellschaft leben, verfügen wir nicht über die Quellen unserer Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, wir stellen das Wasser oder den Stift oder sowas nicht einfach her, sondern wir kriegen das von anderen Leuten. Und weil wir gesellschaftliche Wesen sind, haben wir ein Bedürfnis nach der Teilhabe an der Verfügung über die Herstellung unserer Lebensbedingungen. Das ist ein unglaublich kompliziertes Ding. Aber es geht, der Unterschied ist, glaube ich, relativ deutlich. Es ist ein ganz anderes Ding von Hunger. Wenn ich vor einer Stunde Hunger hatte und drüben saß und die Zeitschriften gelesen habe, wusste, ach, aber Marc hat heute was richtig Geiles gekocht. Kein Ding, nachher kriege ich was zum Essen. Ich verfüge über die Ressourcen, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Ich bin mir ziemlich gleich, dass ich dieses Bedürfnis nach Hunger befriedigen kann. Die produktive Dimension davon ist gedeckt. Eine Person, die in einer Region der Erde lebt, wo sie keine Chance hat, an Essen ranzukommen, wird Hunger ganz anders fühlen. Auch wenn das zuerst mal somatisch gar keinen so großen Unterschied hat, die hat erst seit 2 Stunden Hunger, aber die weiß, dass sie die nächsten 3 Monate vielleicht auch nichts zu essen kriegt. Das ist ein ganz anderes Bedürfnis nach Hunger. Und das ist das, was in der kritischen Psychologie so ein bisschen drinsteckt. Diese produktive Dimension der Bedürfnisse, die hier auch nochmal ganz anders gedeckt ist, weil ich die Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess durch alle anderen Menschen habe. Und nicht mehr oft, ich war da früher auch als kleines Kind, fand ich immer gut, Weltherrscher zu werden, weil Weltherrscher impliziert gerade den Gedanken, ich verfüge über den gesellschaftlichen Prozess und kann andere Leute dazu zwingen, das zu tun, was für meine Bedürfnisse gut sind. In einer Inklusionsgesellschaft verfüge ich über den gesellschaftlichen Prozess durch die anderen Menschen und kann mich darin aufgehoben fühlen. Ja? So weit, so kurz. Die einfachste Antwort auf diese Fragen ist immer, wie würdest du das ohne so einen Mechanismus machen? Wenn so, also das wäre die einfachste Antwort. Das ist keine Antwort, weil ich versuche, gemeinsam über dieses Problem nachzudenken. Aber ich glaube, dass es in dieser Gesellschaft wird es natürlich verschiedene Bedürfnisse geben, aber die Leute werden Strukturen schaffen und die werden wir schaffen müssen, damit es nicht immer die gleichen Leute trifft. Sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Und das wird nicht immer gut laufen. Wir werden schlechte Entscheidungen treffen. Es werden Leute auch manchmal Sachen müssen machen und sagen, okay, dann mache ich diese Müllabfuhr die nächsten 2 Monate nochmal, obwohl ich keinen Bock drauf habe. Aber nachher, Leute, Leute werden konfliktfähig werden. In dieser Gesellschaft, also ich zum Beispiel, die Mutter von einer Freundin von mir, die hat super Angst vor Konflikten und ich kann das total nachvollziehen, weil in dieser Gesellschaft bedeutet in einen Konflikt eingehen, dass ich Angst haben muss, dass mich andere Leute fertig machen. In dieser Gesellschaft sind Konflikte aber viel mehr Bestandteil davon und in Konflikten wird es viel mehr darum gehen, meine Bedürfnisse zu verstehen und die Bedürfnisse der anderen zu verstehen und miteinander in Interaktion gemeinsam eine Lösung zu finden. Konflikte werden viel von diesen dramatischen Sachen verlieren und ich glaube tatsächlich, dass wir keine Verteidigungsmechanismen brauchen. Bei der Gewaltfrage stellt sich für mich, ich glaube, das Gewaltpotenzial ist sehr stark verringert in dieser Gesellschaft, weil die Frage ist, warum werden Menschen gewalttätig? Wenn ich genauso Zugang habe zu dem Haus am See oder zum Essen oder zum Tee wie andere Menschen, warum sollte ich Gewalt anwenden, um das zu bekommen? Wenn es für mich eher nahegelegt ist, Leute, ich will wirklich dieses Haus am See haben, dann hole ich mir nicht noch 10 Leute und verprügle alle Leute da raus, sondern ich sage, ich hätte das gern, können wir das irgendwie organisieren oder können wir noch andere Häuser bauen? Also es gibt sehr viele Mechanismen, meine Bedürfnisse zu äußern, vielleicht umzusetzen, die nicht gewaltförmig sein müssen. Ich sage nicht, dass es da keine Gewalt mehr gibt. Es wird dann noch immer Gewalt geben, aber sie wird nicht mehr die dominante Art und Weise sein, wie wir unsere Bedürfnisse erstes befriedigen. Es wird wirklich etwas sein, was, glaube ich, auch tendenziell weniger wird und was für Menschen nicht das Naheliegende ist. Es gibt diese ganze Frage von Strafe und Gewalt. Die Schufix-Initiative, wo Binia Damczak auch dabei ist, hat gerade eine Veranstaltungsreihe zu Strafe und Gewalt in der befreiten Gesellschaft gemacht. Da gibt es dann so Sachen wie Transformative Justice und solche anderen Konzepte, die versuchen, mit Strafe und Gewalt umzugehen. Also wenn du dir das angucken kannst, da kannst du sicher noch weiterlesen. Und es gibt heute schon andere Projekte, die das leben. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Auf das komme ich im Transformationsding auch noch. Es entscheiden die Leute, die handeln. Also auf eine Art und Weise ist es eine Duocracy, wenn man so will. Auch wenn ich den Begriff dafür nicht so mag. Aber die entscheiden nicht alleine. Weil, also die entscheiden, ob sie den Stahl jetzt den oder den anderen geben. Aber wenn die im häufiger schlechte Entscheidungen treffen oder so weiter, wird denen die Kooperation aufgekündigt werden oder die werden unterstützt werden, andere Entscheidungen zu fällen oder wie auch immer. Oder es wird eine Gabelung geben, das nennt sich dann Forking, in zum Beispiel bei Open Software oder so, die andere Entscheidungen treffen und so weiter. Die Frage ist, wie Entscheidungen in diesen konkreten Gruppen getroffen wird. Ich würde sagen, das ist wieder auf dieser Auspinselebene, auf die ich noch nicht kommen werde. Ich kann das nicht sagen, wie wir in der Utopie das genau machen werden. Unter Umständen machen wir das per Konsens, dann dieses Stahlverteilungskommens, oder die machen das mit wie heißen diese weichen Konsensstrukturen oder wie heißt jetzt dieses beliebte
systemische Konsensieren.
Genau, systemische Konsensieren oder sowas. Aber ich glaube, dafür werden wir, also dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, es gibt Leute, die in der Entscheidungstheorie da viel besser sind. Für mich ist das Entscheidende, die Leute können zwar eine Entscheidung treffen, aber die treffen das nicht getrennt und alleine, sondern die treffen das immer wieder in Beziehung mit anderen Leuten und dadurch ist es tatsächlich naheliegend, Entscheidungen zu treffen, die möglichst viel Bedürfnisse einbeziehen. Es soll keinen Staat mehr geben. Also es soll keine Institution machen. Also wir diskutieren über Recht und Gesetz noch ein bisschen herum, aber es wird, ich kann mir diese Gesellschaft nicht mit Gesetzen vorstellen, die fest für alle Menschen gelten. Und ein Staat ist immer eine Institution, die irgendwas durchsetzen muss, die irgendwas plant für andere Menschen und die Entscheidungen innerhalb dieser Institution trifft. Und diese gibt es nicht, sondern wir sprechen von nicht mehr von einer getrennten Allgemeinheit, sondern von einer eingebetteten Allgemeinheit oder einer Allgemeinheit, die aus den Entscheidungen der Einzelnen emergiert, also dort heraus sich kommt, aber es ist eine staatenlose Utopie. Also wiederum glaube ich, da ist eine ähnliche Antwort wie vorher in dem Sinn, dass ich glaube, dass wir jetzt viel weniger geben, sondern warum sollte mir eine andere Sexualität Angst machen oder eine andere Hautfarbe oder eine andere Religion?
Warum tut es das jetzt?
Weil ich würde sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Exklusion von anderen Menschen uns nahegelegt ist. Und wir bauen diese Exklusion und diesen Ausschluss auf ganz verschiedenen Prinzipien auf. Wir machen das über Hautfarbe, wir machen das über Sexualität, wir machen das über Staatsbürgerinnenschaft, wir machen das über was auch immer uns einfällt, Aussehen, Nasenform, ist vielleicht im Moment nicht so wichtig. Aber all diese Mechanismen der Exklusion sind in dieser Inklusionsgesellschaft mir nicht mehr nahegelegt. Auch wenn die vorkommen können, glaube ich, dass sie eine sehr viel untergeordnete Rolle spielen und nur noch sporadisch auftreten werden. Und da werden wir sicher auch Mechanismen finden, dann dagegen vorzugehen. Also ich erzähle euch jetzt kurz was dazu. Ich sag's euch gleich, es wird unbefriedigend enden. Denn was wir in der Transformationstheorie machten, ist, es verkompliziert Transformation oder die Frage nach dem Weg zuerst mal und macht es nicht einfacher. So weit, so gut. Okay. Und zwar will ich das in zwei Teilen machen. Ich will zuerst kurz auf politisch-staatliche Transformationstheorien eingehen, so nennen wir die. Und dann will ich auf das kommen, was unsere Transformationstheorie ausmacht, das ist die Keimformtheorie. Die ist auch unabgeschlossen. Ich glaube, es kann auch verschiedene Keimformtheorien gibt. Oder bei der ist dann zentral, dass das Konstruktionsmoment im Mittelpunkt steht. Kommen wir gleich dazu. Wir nennen, und jetzt, es ist immer die Gefahr mit den Begriffen. Ich könnte sagen, ich finde Revolution total gut, weil in der Revolutionstheorie Momente drin sind, die ich total wichtig finde. Zum Beispiel in einer staatskritischen Revolutionstheorie, die betont, dass es um den Aufbau von neuen Strukturen oder sowas geht. Aber ich vermeide den Begriff von Reform und Revolution eher. Das ist aber eine sprachliche Strategie. Das kann man auch anders machen. Wenn Leute sagen, das, was du als Revolution kritisierst, dann verwende den Revolutionsbegriff weiter. Kein Problem. Solange wir in die gleiche Richtung denken, ist das für mich total offen. So, okay. Aber ich würde sagen, Reform und Revolution kommen, die Theorien, die wir normal verwenden, um über Transformation nachdenken, kommen aus einem Kontext, wo es vor allem um eine politisch-staatliche Veränderung geht. Und zwar beschreiben wir die politisch-staatlich, weil es zuerst einen politischen Prozess gibt. Zum Beispiel so etwas wie, wir holen uns ganz viel Waffen, bauen eine Partei auf, nennen sie die Bolschewiki, zerstören den russischen Staat, also übernehmen den russischen Staat und bauen dann den Bolschewismus auf. Oder wir gründen eine Partei, machen ganz tolle Wahlwerbung, kriegen Macht in dem Staat und und heißen Hugo Chavez und versuchen einen langsamen Reformprozess hin zu einem Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu machen. Also beide Modelle gehen davon aus, dass ich einen politischen Prozess habe, nach einem staatlichen Wandel und dann kommt die Veränderung der Gesellschaftsform. Also es gibt eine Trennung zwischen einem politischen Prozess und einem gesellschaftlichen Prozess. Also zuerst holen wir uns die Macht. Das ganz verkürzt machen. Ich zeige nochmal. Zuerst holen wir uns die Macht und nachher kommt die Veränderung. Dabei kommt es zu einer Trennung von Weg und Ziel, also von dem, was ich überhaupt will, weil in diesem politischen Weg ist es sinnvoll, dass ich Sachen anwende, die ich vielleicht in der Utopie gar nicht will, also Waffengewalt oder Leute manipulieren oder sonst was. Und es hängt alles an der Frage, ob wir den Staat als Werkzeug der Emanzipation begreifen. Glauben wir, dass eine Struktur des Staates dazu fähig ist, eine befreite Gesellschaft herzustellen? Und dabei versuchen wir, Staat ganz einfach zu sein, als irgendeine Gesetzes, also eine Institution, die mit Gesetzen herrscht, also die den Leuten, die durch Gesetze irgendwie eine bestimmte Struktur schafft. Und durch eine Bestimmung von oben, durch eine Fremdbestimmung so etwas wie Selbstbestimmung erlauben kann. Und ich bin der Meinung, ich breite das nicht aus, aber das ist unsere Grundlage, ich glaube, dass das unmöglich ist. Sondern wenn wir Strukturen schaffen, in denen wir eine Form des Wohnens, eine Form des Tätigseins, eine Form des Liebens, eine Form des miteinander Konflikte lösens, dann müssen wir das tun. Wir müssen uns befreien in diesem Prozess und schaffen und neue Strukturen schaffen, in der wir uns weiter befreien können. Und darum kann das kein Staat für uns machen. Wenn wir das politisch-staatlich denken, dann wird die Transformationsfrage, die Veränderungsfrage zur Herrschaftsfrage. Das wird immer als Machtfrage genannt, wenn man Macht als etwas sieht, von wegen, ich habe Macht zu etwas, zum Beispiel diesen Stift aufzuheben, das ist noch keine große Herrschaft. Herrschaft bedeutet Macht über andere Menschen zu haben. Und mit diesem politisch-staatlichen Ding in der Revolution, also im Konzept nahegelegt, ich sage nicht, dass das alle Leute machen wollen, aber ist es nahegelegt, Herrschaft über andere Leute auszuüben. Also ich versuche eine Institution zu bekommen, zu erobern oder zu zerstören, darauf komme ich gleich noch, die mir erlaubt, etwas Neues zu schaffen. Okay, und jetzt so. Das Ganze ist begrifflich unglaublich krude. Die Theorien sind viel komplexer, als ich sie hier darstelle, aber es ist trotzdem, glaube ich, eine Sache, die vielleicht ein bisschen sinnvoll ist. Vielleicht findet sie ja auch nicht so einfach, dann kannst du sie gleich wieder vergessen. Also, dieser politisch-staatliche Prozess gibt es in zwei Formen, nämlich Reform und Revolution. Die Reform stellt sich die Überwindung des Kapitalismus als das Erklimmen eines Berges vor. Wir machen Stück für Stück da hinauf, wir können auch gucken, was als nächstes kommt und so weiter. Und oben auf dem Berg finden wir etwas Neues. Der Fokus ist auf Kontinuität, auf einer langsamen Umformung, auf Prozessförmigkeit, auf Schritten. Und hierbei muss der Staat als Werkzeug dienen, weil der Staat mir die Möglichkeit gibt, kleine Veränderungen zu verallgemeinern und abzusichern. Also ich kenne keine Reformtheorie, die nicht den Staat als Werkzeug benutzt. Bei der Revolutionstheorie, die verstehen die Veränderung, die Überwindung des Kapitalismus als einen Sprung über eine Schlucht. Und das findet man tatsächlich auch bildhaft bei denen ganz oft wieder. Da wird der Bruch und die Plötzlichkeit des Prozesses betont. Und da gibt es zwei verschiedene Stränge, die viel komplexer sind als hier dargestellt. Die sozialistische Revolution hat kein Problem, den Staat als Werkzeug zu benutzen und sagt, wir machen eine Revolution, damit wir Macht im Staat bekommen, um dann den Sozialismus aufzubauen. Und die AnarchistInnen, die sagen, mit dem Staat funktioniert das Ganze nicht, wollen einen politischen Prozess, um den Staat zu zerstören. Und dann gibt es verschiedene Arten des Anarchismus. Der eher so gewaltförmig ist, die wollen nachher eine revolutionäre Selbstorganisation. Die vertrauen dann sehr darauf, dass danach eine Selbstorganisation stattfindet. Und die eher auf der gewaltfreieren Seite argumentieren, die sagen, dass wir davor schon eine Selbstorganisation schon nebenbei, neben diesem revolutionären Prozess des Zerstören des Staates stattfinden muss. Okay. Okay. Und wichtig ist mir, Reform und Revolution kommen beide aus etwas, was man traditioneller Marxismus nennen kann. Also etwas, was eine Denkrichtung, die sehr dominant war in der Arbeiterinnenbewegung des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts. Und die hatten eine andere Vorstellung. Die sagen, zuerst kommt der Kapitalismus, dann erobern wir die politische Macht, dann kommt der Sozialismus, da ist noch nicht alles gut, das ist der erste Stein des Kommunismus, da gibt es noch ganz viele schlechte Sachen wie Arbeit und Eigentum und Gesetz und so weiter, aber und Diktatur des Proletariats. Dann aber kommt Gott sei Dank das Absterben des Staates und dann kommt erst der Kommunismus. Und Reform und Revolution sind gerade eine Antwort für die zuerst mal auf die Frage der Eroberung der politischen Macht. Und ich würde sagen, das funktioniert. Mit Revolution können wir uns die politische Macht erobern, mit Reform auch. Nur in diesen Theorien war niemals damit gedacht, dass man damit in eine befreite Gesellschaft kommen kann, sondern wir können damit in den Sozialismus kommen. Der Sozialismus hat sich jetzt herausgestellt, dass der relativ langlebig ist und dazu noch ziemlich brutal. Ich sage gar nicht, dass wir nicht dafür... Also von mir aus kann man auch Theorien aufbauen, indem man auch immer sagt, wir müssen zuerst das machen. Und in dieser Übergangsgesellschaft sind dann die Momente für einen Konstruktionsprozess viel besser da als im Kapitalismus. Das kann man auch immer argumentieren. Da will ich nicht sagen, das ist unmöglich. Ich bin da ziemlich kritisch, dass wir da so darauf vertrauen, dass das, was dabei rauskommt, wirklich das ist, was wir wollen, wo das einfacher funktioniert. Das Problem ist an dieser ganzen Theorie, das Absterben des Staates, also wie es dann wirklich zum Kommunismus kommt, ist total unterthematisiert. Das schreibt Engels irgendwann, im Sozialismus stirbt dann der Staat ab und Lenin versucht es in Staat und Revolution dann kurz zu argumentieren. Der sagt, Produktivkraftentwicklung und Umerziehung der Menschen. Und Umerziehung der Menschen heißt dann immer, dass sie die natürlichen Gesetze des Zusammenlebens lernen. Also Gemeinschaft steht über Individuum, Leute. Dann kommen wir in den Kommunismus. Das ist nicht mein Kommunismus. Okay, ich mache das sehr schnell. Okay, und ich würde sagen, das Ganze, Reform und Revolution beruht in ihren dominanten Ausprägungen auf einer transformationstheoretischen Vorentscheidung. Nämlich die eigentliche Transformationsfrage ist, wie kommen wir in die befreite Gesellschaft? Der Traditionsmarxismus antwortet darauf, indem wir die politische Macht erfordern, und Reform und Revolution beantworten gerade die Frage auf zwei verschiedene Arten und Weise, wie können wir die Macht erobern? Entweder wir erobern sie militärisch oder wir lassen uns an die Macht wählen. Und darum glaube ich, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, diese Theorien zu übernehmen. Kommen wir zur Keimformtheorie. Mir hat die Folien ein bisschen zerhaut, darum fehlt mir eine Folie, die mir eigentlich ganz wichtig ist, weil Reform und Revolution sind nicht einfach nur schlechte Ideen, sondern die haben beide einen inhaltlichen wahren Kern. Und zwar brauchen wir einen Bruch. Wir müssen einen Bruch zu der bestehenden Gesellschaft schaffen. Wir müssen eine neue gesellschaftliche Logik schaffen. Und gleichzeitig brauchen wir einen Prozess. Wir können uns nicht von heute auf morgen mit dem ganzen Sexismus und dem Rassismus und so weiter loswerden und neue tolle Strukturen aufbauen, in denen wir Konflikte lösen, sondern wir brauchen einen Prozess, in dem wir diese Strukturen schaffen. Und das steckt so ein bisschen drin, wenn man sich darum fragt, um was geht es in Befreiung, dann ist die immer individuell, gesellschaftlich und kollektiv. Ich kann mich immer nur selbst befreien, aber ich kann mich nicht einzeln befreien, sondern ich kann mich nur in meinem lokalen Umfeld befreien mit der ganzen Gesellschaft. Wir sind auf die Gesellschaft verwiesen, unsere Freiheit kann nur gesellschaftlich realisiert werden. Das heißt, wir können uns in Kommunen zurückziehen und da schön miteinander leben, aber wir werden da auf jeden Fall nicht frei sein können oder wirklich inklusiv miteinander umgehen können. Feststellen, was Befreiung ist, gibt es eine Konsequenz, denn die neue Gesellschaftsform fällt nicht einfach vom Himmel, sondern wir müssen sie aufbauen. Und das bedeutet nicht nur, dass wir irgendwelche neuen Formen aufbauen, sondern auch, dass wir alte umbauen. Und dieser Prozess bedeutet eine Selbstbefreiung, also basiert auf unseren Bedürfnissen, die sich in diesem Prozess nochmal wandeln werden. Das heißt, wir müssen das selber machen. Es ist ein Lernen, ein Ausprobieren und ein Entwickeln und dafür brauchen wir Zeit. Und darum wird es in dieser Gesellschaft beginnen müssen. Unter Umständen, die dafür nicht geeignet sind, weil die halt exkludierend sind. Vielen Dank. Das heißt, wir müssen in dieser Gesellschaft heute damit beginnen, andere Strukturen schaffen, die uns andere Erfahrungen erlauben. Und das versuchen wir mit Keimform zu bezeichnen. Ich habe es mir überlegt, ob ich es gleich rauslasse, aber es ist immer doch immer wieder. Keimformen sind soziale Räume, die von einer anderen gesellschaftlichen Logik dominiert werden, wie die bestehende. Keimformen sind das, aus der sich eine neue Gesellschaft herausbildet. Neben Utopieforscher ist mein akademisches Schwerpunkt Geschichte. Und man kann tatsächlich sehr gut zeigen, wo die Keimformen des Kapitalismus im Feudalismus liegen. Also Formen, wo es für Menschen, wo Logiken herrschen, die Leute dazu zwingen, miteinander zu konkurrieren, möglichst viel die Produktivität zu steigern, LohnarbeiterInnen einzustellen und so weiter und so fort. Und die sich dann im Feudalismus ausdehnen und eine neue Gesellschaft schaffen. So ein bisschen kann man, in dieser Analogie kann man sich das auch für den Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus oder zur Inklusionsgesellschaft vorstellen. Es gibt bestimmte Vorbedingungen, auf denen die existieren können. Das ist jetzt relativ offen. Manche Seiten sagen, wir brauchen das Internet, sonst funktioniert das Ganze nicht, oder wir brauchen die Produktivität, oder wir brauchen den Kapitalismus, der die Produktivkraft so weit entwickelt, dass das Ganze möglich ist. Ich bin mir da nicht so sicher, weil das sagen wir alle, also aus dem Mittelalter wären wir niemals in die freie Gesellschaft gekommen. Kann gut sein, weiß ich nicht, aber es gibt bestimmte Vorbedingungen. Dann gibt es einen bestimmten Widerspruch, der dazu führt, dass wir eine neue Funktion schaffen, eine neue Art, uns aufeinander zu beziehen. Und hier wird Utopie total entscheidend, weil wir mit einer Utopie, also mit einer Vorstellung davon, wo wir hinwollen, können wir uns gerade fragen, was ist die Logik, die wir da drin haben wollen? Und also mit unserer Utopie würden wir ja sagen, die Inklusionslogik, in der es für mich in diesen sozialen Räumen funktional ist, für mich naheliegend, die anderen Menschen einzubeziehen. Und dafür haben wir sogar schon zwei Bedingungen, kollektive Verfügung und Freiwilligkeit. Und diese Keimformen müssen sich dann aufgrund irgendeiner Entwicklungsdynamik, sie sind zuerst mal unentfaltet und nur in kleiner Form innerhalb eines gesellschaftlichen Ganzen vorhanden, das eigentlich gegen sie wirkt. Und irgendwann kommt es zu einem Dominanzwechsel, dass diese kleinen Formen dominant werden und ihre Logik die gesellschaftlich bestimmende wird. Und dann kommt es am Schluss zu einer Umstrukturierung. Also das dann so Sachen, also als erstes werden wir nicht die Straßen neu bauen oder Schulen neu bauen. Dieser Umstrukturierungsprozess wird erst nach dem gesellschaftlichen Bruch stattfinden. Und das Entscheidende nun ist, dass der gesellschaftliche Bruch, den die Revolution betont, schon in dieser Keimform drinsteckt. In dieser Keimform muss schon die neue gesellschaftliche Logik geschaffen werden und sich langsam ausdehnen und entwickeln. Das ist die Grundvorstellung. Und es gibt nun Beziehungen, die Inklusionslogik nachdenken, und das sind die Commons. So nennen wir die. Ganz großartig, das habt ihr euch schon gedacht. Diese Strukturen, diese kommunistischen Strukturen, finden wir in ganz vielen sozialen Praktiken. In politischen Protesten, wo wir nicht zu den Leuten hingehen und sagen, ich bezahle dir 5 Euro, dass du mal auf die Demo gehst, sondern die Leute sind freiwillig da. Das heißt aber, wir müssen Demos auf eine Art und Weise organisieren, dass Leute Bock haben, da drin zu sein. Das gilt auch für unsere politischen Projekte. Die müssen so organisiert sein, dass Leute da gerne hingehen zu den Plänen, obwohl die Pläne dann 3 Stunden dauern oder 4 Stunden oder sonst was. Die müssen wir so organisieren, dass Leuten das wichtig ist. Das sehen wir schon, die Inklusionslogik am Werk. Gleichzeitig gibt es in diesen Projekten totale Kämpfe darum, die kollektive Verfügung über diesen Prozess herzustellen, indem man den Typen sagt, dass sie nicht die ganze Zeit so viel reden sollen, sondern auch den Raum anderen Leuten überlassen sollen. Oder indem man versucht, die sozialen Prozesse so zu schaffen, dass alle Leute darin vorkommen. Das sind alles Versuche, die kollektive Verfügung über diesen Raum mehr herzustellen. Und das führt automatisch dazu, dass ich die Bedürfnisse immer mehr Menschen in diesen Räumen einbeziehe. Und das finden wir nicht nur bei politischen Protesten, sondern auch bei sowas wie solidarische Landwirtschaft, autonomen Zentren, feministischen Politgruppen oder auch eine der beliebtesten Beispiele für Commons, und ich mache das immer ganz gerne, weil das so eingängig ist und auch relativ groß ist, ist Wikipedia. Habt ihr wahrscheinlich schon 100-mal gehört, immer das gleiche Beispiel, aber ich erzähle es trotzdem, weil es gut funktioniert. Das sind mehrere 10.000 Leute freiwillig schreiben diese Artikel und stellen sie kollektiv der ganzen Menschheit zur Verfügung. Es gibt immer jährlich diese Spendenaufrufe, die ihr kennt, Das kommt davon, weil sie noch immer im Kapitalismus leben und noch immer eine Interface mit dem Kapitalismus haben. Sie müssen noch immer Geld benutzen und so weiter. Aber prinzipiell funktionieren diese Commons nach einer anderen Logik. Nach einer anderen Logik, von der die zentrale Frage ist, wie kann die sich ausdehnen? Und Wikipedia funktioniert natürlich so gut, weil die Artikel quasi gratis vervielfältigbar sind. Die Frage ist, wie können materielle Commons oder sowas funktionieren? Und solidarische Landwirtschaft oder Kommunen oder so weiter, gehen alle in diese Richtung. Nur sind die, was wir nennen, interpersonal beschränkt. Die funktionieren mit einer bestimmten Gruppe von Leuten. Aber, und das ist die entscheidende Frage, wo wir in dieser Commons-Forschung denken und wo wir auch mit anderen Gruppen am Diskutieren sind, ist, wie schaffen wir kommunistische, solidarische Beziehungsweisen, nicht nur in so kleinen Kreisen, die überschaubar sind, wo wir die Leute kennen, wo wir mit konkreten anderen verbunden sind, sondern wie schaffe ich Inklusionsbedingungen, in der es für mich subjektiv funktional ist, den... Softwarehersteller in Taiwan einzubeziehen in meine Bedürfnisbefriedigung, wo ich die Person einbeziehen will, die diesen Stift hergestellt hat. Um diese Beziehungen geht es. Wir sind nicht nur interpersonal mit irgendwelchen Leuten verbunden, sondern über die Dinge, nicht nur die materiellen, sondern auch die symbolischen, die Sprache, sind wir mit der ganzen Menschheit verbunden. Und die Frage ist, wie können wir dort neue Beziehungen schaffen? Wie können wir dort Inklusionsbedingungen schaffen? Und dieser Konstruktionsprozess, der ist fragwürdig, um es gelinde zu sagen. Wir haben da mehrere Vorstellungen, in welche Richtung es da gehen könnte. Zum Beispiel so eine soziale Bewegung, das kommt von bestimmten Leuten, die sagen, es geht um eine Aneignung von Ressourcen und dann die verwenden wir anders, dann kommt aber der Staat und will uns diese angeeigneten Ressourcen wieder wegnehmen, das heißt, wir müssen schnell den Staat dann kaputt machen, damit wir das machen, da handeln wir uns haufenweise Probleme ein. Dann so etwas wie eine Krise, also wenn der Kapitalismus immer weniger für Menschen eine Möglichkeit darstellt, ihre Lebensbedingungen zu sichern und immer mehr Commons und andere Strukturen, für die eine Alternative bieten, dann kann das auch sein, dass diese Commons eine bestimmte Zahl überschreiten und sich immer mehr anfangen zu verbinden. Dann gibt's auch noch die Diskussion von Zusammenschluss und Wachstum dieser Commons-Beziehungen. Ja, das sind so verschiedene. Wie in unserem Buch diskutieren wir nur Szenarien und wir meinen das ernst. Das sind Szenarien und wir sind da am Diskutieren. Aber es ist so die entscheidende Frage, wie wir solidarische Beziehungsweisen miteinander konstruieren. Und ich habe das Gefühl, ja, so viel Gedanken haben wir uns darüber nicht gemacht, obwohl wir seit 200 Jahren für eine befreite Gesellschaft kämpfen. Also, lasst uns anfangen, darüber nachzudenken. Wir brauchen euch die Einladung, also das Buch heißt jetzt eine Einladung über Utopie und Transformation neu nachzudenken, ist ernst gemeint. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.